Also solange die Qualität nicht auf einem sehr, sehr hohen Level ist, ist jeder Cent, den man für eine Adresse ausgibt, einfach nichts wert, würde ich sagen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Heute begrüße ich ganz herzlich Martin Hensel im Interview. Hallo Martin, schön, dass du heute mit dabei bist.
Hallo Petra, ich grüße dich.
Magst du dich den Hörern und Zuschauern einmal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
Ja, ich bin Martin Hensel, wie du schon richtig gesagt hast. Ich arbeite bei Databyte jetzt seit 2 Jahren als Sales Executive. Ich komme ja aus dem Vertrieb, mache das schon 20 Jahre und habe hier bei Databyte tatsächlich meine neue Herausforderung gefunden, die mir sehr viel Spaß bringt.
Da knüpfe ich doch gleich mal an. Was hat dich denn an der Welt der B2B-Adressen so gereizt?
Ja, man sagt ja immer, Daten seien Gold wert. Und genau dieses Sprichwort wollte ich einfach mal überprüfen. Ich war halt auf der Suche nach einer neuen Herausforderung, habe dann Databyte die Stellenanzeige gesehen und war sofort hin und weg. Als Lübecker kannte man Databyte den Namen auch immer irgendwie, aber ich habe mich nicht so wirklich damit beschäftigt halt. Und dann habe ich das erste Mal so ein bisschen hinter die Kulissen geguckt, habe mich dann beworben, habe mir dann ein Bild gemacht und ja, war sofort Feuer und Flamme und sehr begeistert.
Sehr gut. Lass uns mal in die Thematik reingehen, so der große Social-Media-Bereich und das Telefon. Also ist es für dich ein Zusammenspiel oder ist es ein oder wie siehst du das?
Also für mich ist es ein ganz klares Zusammenspiel. Also nur auf Social Media, sage ich mal, zu agieren, das wird wahrscheinlich für die, die Personal Branding machen, sehr gut funktionieren, weil die einfach eine krasse Sogwirkung haben. Für den Otto Normalverbraucher, sage ich jetzt einfach mal, ist es auf jeden Fall ein Unkriterium. Also so mache ich es halt auch. Ich vernetze mich gerne im Vorwege. Es geht darum, ja, Touchpoints zu schaffen, einfach sichtbar werden, dann vielleicht 2 Tage später anrufen oder eine Mail schreiben, dann, wenn man schon mal telefonisch da Kontakt hatte, nochmal so ein Reminder quasi irgendwie setzen. Und da gehört Social Media definitiv dazu, würde ich sagen.
Da sprichst du mir komplett aus dem Herzen. Weil ich hätte dich jetzt auch gefragt, ob du so eine Art Realitätsshift erlebst, also weg von diesem Social Media Hype zurück zu der guten alten Telefonakquise.
Ich glaube, diese gute alte Telefonakquise war ja nie wirklich weg. Klar gab es mal diesen oder gibt es vielleicht auch immer noch diesen Social Media Hype. Ich finde es schwierig, wenn man dann zu 100% auf so einen Hype aufspringt, weil wenn etwas gut funktioniert, und das ist die Kaltakquise, glaube ich, seit eh und je gewesen, warum sollte man das dann hinten runterfallen lassen und sich auf diesen Hype jetzt stürzen, sage ich mal. Also ich glaube so wirklich, dass die Kaltakquise nicht weg war. Und also wir können das ja hier von Databyte auch bestätigen. Wir leben da ja auch so ein bisschen von. Ja, es war immer da.
Ich spreche immer im Podcast und auch in meinen Gesprächen von dem Medienmix. Also ich bin ein großer Fan von dem Verzahnen. Also nicht ein Entweder-Oder, sondern LinkedIn plus Telefonakquise. Nicht nur dann, weil es LinkedIn ist. Viele sagen ja, du musst da Nachrichten schreiben, darfst auch gar nicht so pushy sein und so. Ich bin Fan davon zu verzahnen. Wie siehst du das?
Sehe ich absolut genauso. Also, das ist ja so, wie ich es schon vorhin gesagt hatte: Touchpoints schaffen, Sichtbarkeit schaffen, jedes Medium nutzen, was einem da irgendwo legal zur Verfügung steht. Und LinkedIn jetzt zum Beispiel ist natürlich auch schon so ein bisschen eine Duzkultur. Man hat so das Gefühl, natürlich, man ist ein bisschen persönlicher gleich. Ist natürlich auch immer jedem selbst überlassen, wie er damit umgeht, ob er sofort auf diese Duzkultur aufspringt oder ob man trotzdem so einen förmlichen Rahmen wahrt. Ja, ich hoffe, das beantwortet deine Frage.
Absolut. Ich ertappe mich immer dabei, ich duze auch auf LinkedIn, aber wenn ich dann in dem Gespräch bin, also sei es hier jetzt online oder im Telefonat, ich sieze immer zuerst, erwische mich dann dabei, wo ich denke, ach, wir haben uns ja eigentlich schon geduzt, aber ich verknüpfe auch das Duzen erstmal mit LinkedIn. Ja, absolut. Wenn ich dich jetzt hier schon als Experten für B2B-Adressen habe, dann frage ich dich jetzt mal komplett aus. Was unterscheidet denn eine gute von einer teuren Adresse oder überhaupt die Datenqualität? Nimm uns da mal mit. Wie kann man das denn beurteilen?
Also eine gute Adresse ist natürlich immer, wenn sie Mehrwert bringt. Also eine schlechte oder eine teure Adresse ist natürlich immer, wenn sie nichts wert ist. Natürlich auch ein schönes Wortspiel. Und nichts wert ist sie natürlich, wenn sie einfach nicht korrekt ist oder nicht zum Ziel führt. Oder innerhalb des Datensatzes ein paar Parameter, sag ich mal, fehlerhaft sind. Ne? Ein paar Sachen stimmen vielleicht. Das heißt, man hat vielleicht schon mal eine Postsendung rausgeschickt, will die dann nachtelefonieren, aber die Telefonnummer ist dann auf einmal nicht mehr korrekt. Dann hat man schon Zeit und Geld womöglich investiert und dann ist der Prozess gestockt. Also solange die Qualität nicht auf einem sehr, sehr hohen Level ist, ist jeder Cent, den man für eine Adresse ausgibt, einfach nichts wert, würde ich sagen. Man sagt ja auch, kaufst du billig, kaufst du zweimal.
Ja, das stimmt. Welchen Fehler machen denn Unternehmen beim Einkauf von B2B-Adressen oder Daten am häufigsten? Was sind da deine Erfahrungswerte?
Also am meisten heißt es erstmal Adressen besorgen, ne? Wir brauchen Adressen, das stelle ich immer wieder fest. Und dann hinterfrage ich natürlich so, was haben die damit vor, was wollen die damit machen, was für eine Strategie verfolgen die. Und teilweise ist das dann gar nicht bekannt. Also teilweise steht da der Adresskauf irgendwie vor der Strategie. Und das ist, denke ich mal, ein sehr großer Fehler, weil man sollte erst eine Strategie aufbauen, wie möchte man diese Adressen einsetzen und dann kauft man die Adressen. Weil wenn ich die ein halbes Jahr liegen lasse, wenn wir hier von einem Einmalkauf sprechen, dann veralten die halt auch. Dann sind sie letztendlich nachher auch nichts mehr wert. Wir haben so viel Bewegung im Markt, dass da ja, Datensätze einfach schon sehr schnell veralten.
Da hast du jetzt gleich zwei Punkte bei mir angesprochen. Also erstmal liebe ich natürlich Strategie und finde es gerade erstaunlich, dass das tatsächlich passiert. Also dass ich nicht vorher eine Idee habe, was ich wirklich damit machen will und wie dann die Umsetzung aussieht. Und dann brauche ich ja die Adressen. Finde ich jetzt gerade wieder spannend. Apropos Adressen leben und veralten. Wie geht ihr denn bei Databyte mit DSGVO und Compliance um?
Das ist so unser höchstes Stellenwert, würde ich sagen. Ne? Da, dass wir das seit 98 machen und so mit Bundeskriminalämtern und Ermittlungsbehörden angefangen haben, haben wir hier schon einen anderen Standard, den wir zu wahren haben. Natürlich die lange Erfahrung und die haben natürlich auch keine Neukundenakquise damit betrieben, wie man sich vorstellen kann, sondern die bezwecken damit andere Dinge. Und demzufolge ist es für uns natürlich wichtig, dass die Daten DSGVO konform erhoben werden und natürlich auch entsprechend gehostet werden in Deutschland, weil das ist natürlich auch ein Thema für die DSGVO. Und viele Anbieter, sage ich mal, oder Mitbewerber aus anderen Ländern, die können diesen Grund halt gar nicht erfüllen, sage ich mal. Die schreiben das zwar auch dick drauf, DSGVO-konform, aber wenn man dann mal so ein bisschen tiefer guckt, da hapert es dann schon an der einen oder anderen Stelle. Und ich finde, warum du das wahrscheinlich auch ansprichst, dass das schon vielen Unternehmen sehr, sehr wichtig ist.
Definitiv.
Das ist auch wirklich so ein, ich will nicht Hype sagen, weil es ist ja was Gutes letztendlich, aber es hört man schon immer wieder, dass das einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat.
Ich schreibe mir gerade das Stichwort nämlich auf. Als wir uns kennengelernt haben, hast du mir mal die Oberfläche gezeigt und ich fand es sehr, sehr spannend. Also in meiner Naivität habe ich gedacht, ja, man kauft Adressen, man kauft Unternehmeradressen und dann ist da eine Straße und dann ist da. Aber du hast mir gezeigt, wie viele Felder ich auswählen kann und was ja letztendlich auch auf die Qualität und die der Adresse einzahlt und auch mir ja viel. Magst du da einfach, ich fange hier stümperhaft zu erklären, erklär doch mal, wie gut ihr da eigentlich eine Adresse selektieren könnt.
Ja, also wir haben so 250 Filterkriterien. Es geht da nicht nur um den Adresskauf, sage ich mal, dass man es als Excel-Liste bereitgestellt bekommt, sondern der Großteil, der lizenziert sich halt, dass man auch selber halt in unserem Frontend arbeiten kann und sich auch seine Kunden selbst selektieren kann. Und die Grundlage von allem ist halt das Handelsregister und das Handwerk. Das heißt, wir decken schon mal die komplette Wirtschaft im Dachraum ab, tatsächlich. Und dann alles, was irgendwelche öffentlichen Quellen sind, sei das sogar Stellenanzeigen, sei das Jahresabschlüsse, Handelsregisterauszüge, das packen wir und verbinden dann halt alles in einem Datensatz quasi, Der große Vorteil ist einfach die Zeitersparnis, dass man sich das nicht selbst aus verschiedenen Quellen zusammensuchen muss, sondern dass wir alles in einen Datensatz packen und dann natürlich auch durch die Filtermöglichkeiten mit wenigen Klicks halt direkt viele, viele Potenziale dann für den Vertrieb oder fürs Marketing vorhanden sind.
Wer jetzt schon Lust hat, mehr darüber zu erfahren, wir werden, wenn ich darf, dein LinkedIn-Profil gerne hier in die Shownotes schreiben. Martin Hensel, Databyte, gerne merken.
Sehr gerne.
Ist super. Weil jetzt würde ich gerne noch mehr über den Martin erfahren. Du bist nämlich selber ein sehr aktiver Netzwerker. Da sind wir uns sehr ähnlich. Ist ein gutes Netzwerk die bessere Adressquelle?
Die bessere würde ich nicht sagen. Netzwerke schaden immer nur dem, der sie nicht hat, würde ich mal sagen. Das heißt, prinzipiell mag ich mich zu vernetzen und zu gucken, was passiert mit Menschen. Die bessere Leadquelle in dem Sinne ist es vielleicht nicht, weil du es nicht steuern kannst. Na, ich baue natürlich mir viele Partnerschaften aus, aber ob da dann was kommt oder nicht, das habe ich nicht in der Hand. Was ich aber selbst in der Hand habe, ist meine eigene Akquise und mein eigener Vertrieb, sage ich mal. Von daher würde ich immer sagen, dass ich das dem vorziehen würde. Aber auch hier macht es der Mix mal wieder.
Ja, genau. Wie gehst du denn persönlich auf Menschen zu? Eher strategisch oder intuitiv oder hängt es ab, ob du so auf der Plattform unterwegs bist oder ob du live unterwegs bist?
Also ich habe eine grundsätzliche Strategie schon, würde ich sagen. Ne? Ich möchte natürlich mich vernetzen. Ich möchte gucken, mit wem kann ich zusammenarbeiten. Auch wir beide haben uns natürlich jetzt entschlossen, in den Podcast zu gehen. Und das habe ich natürlich nicht geplant. Das heißt, so eine grobe Strategie, gute Netzwerke aufbauen, habe ich natürlich. Aber nichtsdestotrotz entscheide ich dann intuitiv einfach. Ne? Also das kann man ja auch nicht erzwingen, sage ich mal. Also irgendwo im Hinterkopf ist da schon so ein grober Fahrplan, sage ich mal, und weiß ich, was ich möchte. Aber letztendlich kommt es natürlich auch immer aufs Gegenüber drauf an
Ja, definitiv. Aber
dann.
wir haben das gemacht, genau. Wie wird sich denn der B2B-Datenmarkt in den nächsten 5 Jahren verändern? Hast du die berühmte Glaskugel?
Ja, die Glaskugel habe ich natürlich auch nicht. Das heißt, all das ist natürlich meine persönliche Empfindung hier irgendwo. KI ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Also das sieht man natürlich auch immer wieder, dass viele, viele KI-Unternehmen, sage ich mal, wie Pilze aus dem Boden gestampft werden gerade. Ob die in den nächsten 5 Jahren dann noch da sind, weil natürlich erstmal alles sich ganz schön anhört und anfühlt. Dann natürlich, dann irgendwann natürlich aber auch eine gewisse Qualität dahinter stehen muss und eine gewisse Erfolg, sage ich mal, das sei mal dahinzustellen. Anders muss man aber auch sagen, wer ein klassischer Anbieter ist und komplett auf KI verzichtet und das nicht mit einbindet, der wird es wahrscheinlich auch schwierig haben in den nächsten 5 Jahren. Also auch hier stellen wir wieder fest, die Mischung macht's.
Ja, genau. Der rote Faden in unserem Podcast.
Absolut.
Genau. Meine nächste Frage wäre nämlich tatsächlich in Richtung KI gegangen. Also spielt KI im Bereich Adressgenerierung eine Rolle? Ja, definitiv. Habt ihr da Angst vor? Nein, ich glaube nicht. Magst du dazu noch mal was sagen?
Ja, also Angst muss man da, glaube ich, nicht vorhaben. Auch wir binden natürlich KI in unsere Prozesse mit ein, weil es schon halt Dinge einfach vereinfacht. Aber ausschließlich sich jetzt auf KI zu verlassen, sei es jetzt einfach mal ChatGPT, ne, ich stelle meine Anfrage in ChatGPT, was ja alles schon vorgekommen ist, das wird ja auch Ergebnisse auswerfen. Wenn du ein kleines Unternehmen bist und du brauchst so 50 Leads oder so, dann wird das auch funktionieren. Wahrheitsgehalt sollte man doch schon hinterfragen, weil ChatGPT wirft natürlich alles aus, was er irgendwo mal gefunden hat, ob das jetzt wahr ist oder nicht, ob das Fake News sind, sage ich mal. Das muss man dann halt nochmal selbst validieren. Aber in großer Masse, sage ich mal, qualitativ hochwertige Leads, ich glaube, da sitzt so ein Tool wie ChatGPT zum Beispiel, glaube ich, noch nicht in der Lage, würde ich sagen.
Damit hast du die nächsten zwei Fragen gestriffen, aber ich stelle sie trotzdem.
Ja.
Werden wir irgendwann keine klassischen Adressanbieter mehr brauchen? Darüber habe ich mir nämlich im Vorfeld Gedanken gemacht. Hast du jetzt gerade schon teilweise beantwortet? Ja.
Ich glaube, es wird sie immer geben.
Ja,
Also
genau.
die Mischung halt auch wieder, ne?
Ja. Und wann lohnt sich, wollte ich jetzt fragen, den Kauf von Adressen? Aber da hast du auch schon, wenn es die Schlagzahl braucht, sollte man unbedingt mit dir reden, wenn man nur mal eine Idee hat und sagt, okay, also 50 Adressen kriege ich auch zur Not, ja, über ChatGPT oder auch noch händisch raus, bin ich ganz deiner Meinung. Aber klar, wenn es die Schlagkraft braucht, dann braucht es einfach, und dann braucht es eben auch die Qualität. Du hast ja im Vorfeld gesagt, wo, mit wem ihr zusammenarbeitet, wo ihr die Adressen euch herholt. Das spricht ja einfach für die Qualität. Und dann hätte ich gerne bei der Schlagzahl eben auch Qualität, ne?
Absolut. Wem sein Zielmarkt bekannt ist, sage ich mal, weil er sehr nischig unterwegs ist, das lohnt sich nicht in dem Maße, sage ich mal, sich da irgendwie lizenzieren zu lassen oder vielleicht auch einen Adresskauf zu begeben, weil einfach die Stückzahl zu klein ist, sage ich mal. Ne? Man kennt das natürlich auch von einem Adresskauf. Je größer ich die Bestellung mache, desto günstiger ist halt der Stückpreis letztendlich. Ist eine ganz einfache Skalierung. Und wer da zu sehr und nischig unterwegs ist, sage ich mal, und eigentlich seine Kunden auch alle kennt, was sollen wir dem noch an Mehrwert bringen, sage ich mal. Also immer wer breit aufgestellt ist oder wer wie viel Bewegung in seinem Zielmarkt ist, ein neuer Ansprechpartner etc. etc., der ist also prädestiniert für eine Lead-Generierung, sage ich mal.
Hast du mal eine typische Branche, wo du sagst, da ist Schlagzahl immer ein Thema, die profitieren besonders stark von euch?
Das ist wirklich durch die Bank bei uns. Also, wenn ich da von mir sprechen kann, das ist der Einzelunternehmer, das sind die großen Unternehmen. Das kann man jetzt gar nicht so festmachen. Wir sind natürlich historisch gesehen im Automotive-Bereich sehr groß geworden. Deswegen haben wir da natürlich uns einen guten Namen gemacht. Aber mittlerweile über die Zeit sind wir da eigentlich in alle Branchen verwurzelt, die irgendwas mit B2B zu tun haben.
Wenn wir mit Interessenten sprechen, kommt oft die Aussage, ja, Adressen haben wir schon mal gekauft, aber das hat nicht funktioniert. Was war dann der typische Fehler?
Da sollte man sich das Ganze natürlich mal hinterfragen, warum ist das Ganze jetzt gescheitert? Ne? War die Adresse wirklich nicht schlecht oder war die Adresse wirklich schlecht? Oder wie wir es vorhin schon gesagt haben, habe ich die vielleicht zu früh eingekauft, habe dann erst einen Prozess aufgesetzt und dann war alles wieder veraltet oder war ich mir über meinen ICP gar nicht, also über mein Ideal Customer Profile, war ich mir da gar nicht im Klaren vorher. Ne? Das heißt, ja, wenn man einmal schlecht gegessen hat in einem Restaurant oder so, ist auch so ein klassisches Beispiel, dann hat man ja auch nicht aufgehört, instantly Essen zu essen, sondern dann hat man doch nochmal irgendein anderes Restaurant ausprobiert. Also das passiert durchaus und da kann ich natürlich jetzt auch nicht für jeden Anbieter irgendwo meine Hand ins Feuer halten, sondern nur für uns. Wir versuchen da wirklich mit viel Herzblut dem Wunsch unseres Kunden gerecht zu werden und da ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen. Also Versuch macht klug.
Gibt es so einen Mythos rund um den Adresskauf, den du heute gerne mal auflösen möchtest?
Ja,
Oh.
absolut. Da ist mir mal was eingefallen und das ist auch das Thema, was ich schon so ein bisschen, ja, es zieht sich wie ein roter Faden hier einfach durch unseren Podcast. Ne? Es heißt ja ganz oft, ja, XY ist einfach günstiger. So, ich glaube tatsächlich, so ein vermeintlicher Mythos ist, günstiger ist immer besser. Ich glaube, dass das nicht stimmt. Da muss, glaube ich, jeder auch seine Erfahrungen sonst einfach selber machen. Aber immer diesen Preisvergleich und diesen Dumping, sag ich mal, zu betreiben, das zeugt meist nicht von einer guten Qualität, würde ich sagen. Also ich glaube, es ist zielführender, eher ein bisschen mehr zu investieren, wo man weiß, okay, das ist ein gutes Unternehmen, die geben sich da Mühe, die selektieren da gut. Das ist deren eigener Bestand, das ist vielleicht auch ganz, ganz, ganz wichtig. Es gibt ja viele, viele Listbroker, die kaufen diese Bestände mal ein und geben die dann halt günstig auch aus, aber die werden dann halt noch nicht gepflegt und nicht geprüft. Da muss man aber immer für sich selbst entscheiden, natürlich, was einem wichtig ist. Wenn man Ausschuss in Kauf nimmt und lieber auf den Preis achtet, dann soll man das gerne machen. Aber wer eine gute Qualität haben möchte und jeden Lied quasi gut verwenden möchte, der sollte vielleicht gucken, dass sich das so ein bisschen die Waage hält. Ne? Heißt jetzt nicht, dass wir jetzt auch übermaßen teuer sind, aber wir sind halt auch nicht die günstigsten am Markt, sag ich mal.
Ja, aber es ist auch da eine Verzahnung. Also ich sage auch immer, wenn die Recherche schlecht ist, dann kann ich noch so gut in der Rhetorik, in einem Verkauf sein. Wenn ich einfach nicht auf gutem Material aufbauen kann, wird es nichts. Das Gleiche ist, wenn
Absolut.
die Ges Recherche spitze ist, ich aber da hinten dann nicht, wie du eben gesagt hast, der USP nicht klar ist, wenn nicht klar ist, was meine Zielgruppe braucht und ob ich überhaupt was habe, was die Zielgruppe wirklich braucht, dann ist es auch schwierig. Also es muss halt beides Hand in Hand gehen. Ja, absolut.
Definitiv.
Was war denn jetzt aus dem Nähkästchen dein spannendes Projekt oder dein überraschendster Aha-Moment im Datenbusiness?
Das war wirklich ein sehr großer Aha-Moment, als man festgestellt hat, wie viele große, namhafte Unternehmen tatsächlich noch mit Excel-Vertrieb arbeiten.
Oh,
Ja.
okay.
Das ist wirklich, wirklich spannend gewesen. Also, wer das nicht kennt,
Ja.
es gibt Vertriebsteams, die tragen ihre Leads in Excel ein und pflegen die in Excel. Und arbeiten dann teilweise auch auf 20 Jahren alten Datenbeständen, die immer wieder und immer wieder durchgenommen werden, sage ich mal. Und da, ja, das funktioniert. Es sind große, namhafte Unternehmen. Das will man gar nicht in Frage stellen, sage ich mal. Aber ich glaube, mittlerweile geht es einfach wesentlich smarter. Und gerade wir für uns, wir haben ja nicht nur die Datenbank, sondern wir haben eine richtige Sales Intelligence. Das heißt, wir unterstützen unsere Kunden auch in Vertriebszwecken, was so Mini-CRM-Systeme angeht, etc., etc., damit halt dieser Excel-Vertrieb abgelöst wird.
Ja.
Weil ich finde, der ist so fehleranfällig. Dann ist die Datei weg, dann hast du es nicht gespeichert, dann überschreibt man was, dann verzieht sich was und schon sind Leads, die vielleicht sehr, sehr gut waren, auf einmal gelöscht oder weg oder nicht mehr auffindbar. Und ich glaube, da gibt es mittlerweile bessere Lösung, sage ich mal, um da effizienter zu arbeiten und auch mehr Werte zu schaffen.
Ja, Megatipp, ja, definitiv. Wir haben es eben schon angeteasert, jetzt machen wir es offiziell. Wie können die Zuschauer und Zuhörer am besten Kontakt zu dir aufnehmen? LinkedIn, E-Mail-Adresse, was sollen wir in die Shownotes schreiben?
Gerne LinkedIn, gerne per Mail einfach anschreiben oder anrufen. Also ich bin da auf diversen Kanälen zu erreichen. Kann natürlich mal sein, dass ich im Termin bin, dann rufe ich gerne zurück. Aber Mail ist ja geduldig, da sollte man also am selben Tag noch eine Antwort bekommen. Aber das obliegt ja auch jedem selbst, wie er gerne Kontakt aufnehmen möchte.
Okay, dann schreiben wir alles in die Shownotes oder unter das Video. Genau.
Gerne.
Martin, vielen lieben Dank für diese spannenden Einblicke und inspirierenden Impulse. Ich fand jetzt auch mal so hinter die Kulissen oder mich da mit dem Experten auszutauschen auch mal sehr, sehr spannend. Wer Martin noch ein wenig näher kennenlernen will, der hört in die Episode mit den kurzen, schnellen Fragen auch an Martin gerne hinein. Vielen lieben Dank an alle Hörer und Zuschauer, dass ihr heute mit dabei wart. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann gerne teilen, liken und eine Bewertung abgeben. Dafür wären wir euch sehr, sehr dankbar. Martin, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Telefonat.
Vielen Dank auch dir, Petra. Bis zum nächsten Telefonat.